Jedem von uns gehen jetzt andere Menschen auch durch die Gedanken, durchs Herz. Wir erinnern uns an liebe Menschen, die verstorben sind. Und das ist ja Trauer, dass wir Verlust empfinden. Ein Mensch, der uns nah war, ist nicht mehr da. Man kann nicht mehr mit ihm sprechen, nicht mehr umarmen. Die Nähe ist verloren gegangen. Und zugleich ist heute Ewigkeitssonntag. Wir Christen wissen um die Hoffnung, die wir haben. Die ganz persönliche Frage, was erwartest du für dich, wenn dein Leben auf dieser Erde zu Ende ist? Und mit welcher Hoffnung lebst du für die Menschen, an die du denkst, jetzt heute, an diesem Tag? Ich habe diese Predigt überschrieben, Himmel oder Hölle, die gute Nachricht vom Leben nach dem Tod. Und wir haben vorhin schon diese große Vision, die Johannes auf Patmos hatte, gehört, wo der Himmel aufgemacht wird. Nicht ein großes Schlaraffenland, in dem einem die Trauben in den Mund wachsen, nicht Bequemlichkeit hoch zwei. Das sind Fantasien, erst recht nicht die perversen Fantasien, dass einem Mann viele Jungfrauen zur Verfügung stehen. All das ist Unsinn. Himmel ist etwas ganz anderes. Und Johannes berichtet, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist Himmel. Gott ist da und er wird anerkannt und geliebt von seinen Menschen. Jesus nennt das das Reich Gottes oder auch das Himmelreich. Das ist das Gleiche. Wo Gott und Menschen vereint sind, da ist Himmel. Und da geschieht das, was Gott für gut hält. Deshalb gibt es dort keine Trauer, keine Tränen, keine schmerzlichen Verluste mehr und keine Trennung. Da werden unsere Wunden geheilt. Wo Gott regiert, da ist Friede. Da hat aller Hass ein Ende, alle Feindschaft. Wir leben versöhnt miteinander. Die Völker lernen den Krieg nicht mehr, heißt es bei Jesaja. Die Waffen sind eingeschmolzen, sie werden nicht mehr gebraucht. Das Reich Gottes ist da. Der Terror, die Angst, Quälerei von Menschen, alles ist zu Ende. Nicht die Gewalttätigen, nicht die, die morden, vergewaltigen, ihnen wird die Erde gehören, sondern Jesus sagt, selig sind die Gewaltlosen. Ihnen wird die Erde gehören. Sie werden die Erde besitzen. Selig sind die Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott wohnt bei den Menschen und jeder ist in Sicherheit. Wir erleben so viel Unsicherheit auf dieser Erde. Manche im ganz Persönlichen, aber auch in all dem politischen Geschehen, in all dem Terror, da wird Sicherheit sein. Und er wird abwischen alle Tränen, Krankheit ist nicht mehr da. Und auch die Natur, die geschundene, gequälte Natur, wird endlich erlöst sein. Der Tod hat ausgespielt, das Leben gesiegt. Das ist das Reich Gottes. Die Sünde ist weggenommen. Vergebung und Erlösung durch Jesus ist umfassend. Niemand wird mehr sündigen. Eine Trennung zu Gott ist nicht mehr da. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und auch in der unsichtbaren Welt, hier wird ja von den Engeln berichtet, die mit Jesus erscheinen, auch in der unsichtbaren Welt ist alles Satanische beseitigt. Diese Kräfte sind gebunden und haben keine Macht mehr. Himmel und Erde sind neu geworden. Und wenn Jesus in seiner Botschaft sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, durch Jesus selbst, dann ist das der Same. Der Same, der durch Jesus gesät wird, durch sein Wort und der dann seine Früchte trägt und es nichts mehr gibt, was außerhalb der Herrschaft Jesu Christi ist. Dann ist der Himmel da. Und ich möchte als zweites über Gewissheit sprechen. Wer überwindet, heißt es in dieser Botschaft, in dieser Vision, Johannes 21, wer überwindet, der wird all das ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Erbe sein, mein Kind. Wer Jesus glaubt, ihm vertraut, der ist auf dieser Erde schon Kind Gottes und wir haben ein Erbe angetreten, aber wir haben es noch nicht voll ausgezahlt bekommen. Es erwartet uns noch. Das volle Erbe, das Erbe des Himmelreichs. Wir erben die Früchte der Erlösung durch Jesus. Und wir können darauf vertrauen und jeder, der Jesus vertraut, kann darauf vertrauen, dass er sein Wort einlöst. Und Johannes hat es so auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Wer stirbt und mit Jesus gelebt hat, den empfängt Jesus auf der anderen Seite mit offenen Armen. Und da kannst du dir gewiss sein. Du weißt, dass mancher Christ sich auch manchmal mit Ängsten herumschlägt. Aber Jesus hat sogar zu dem Schwerverbrecher am Kreuz neben ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann konnte nichts tun, außer die Vergebung annehmen. Und er hat es getan und Jesus hat ihm diese Zusage gegeben. Warum kannst du diese Gewissheit haben? Weil Jesus dir diese Gnade zugesagt hat. Und du kannst diese Gewissheit haben, wenn du diese Gnade annimmst. Er hat dir Vergebung der Sünden zugesagt und da, wo du seine Vergebung und Gnade nicht zurückweist, da kannst du mit dieser frohen Gewissheit leben, ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Keiner kommt in den Himmel, weil er so gut war oder sich's verdient hätte, sondern es kommen nur Menschen in den Himmel, die Jesus begnadigt hat. Und das haben wir alle nötig, diese Begnadigung. Aber wenn du diese Vergebung in Anspruch genommen hast und Gnade, dann kannst du mit dieser tiefen inneren Gewissheit leben, dass du in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Das ist eine himmlische Gewissheit. Und ich stelle dir diese Frage, ob du diese Gewissheit hast. Ich wünsche dir das so sehr. Und wenn nicht, dann ist heute der Tag der Gnade, den Jesus dir anbietet. Dann ist heute der Tag, wo Jesus dir anbietet, dass du seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung, seine Güte, seine Nähe annimmst. Warum spricht die Bibel nicht nur vom Himmel, sondern auch von der Hölle und vom Gericht? Die Botschaft vom Himmel ist doch so schön. Wird sie dadurch nicht verdorben? Nun ist mancher Bibelleser auch etwas verwirrt, weil leider in vielen Übersetzungen, und Luther hat es auch so gemacht, zwei biblische Begriffe mit Hölle übersetzt werden, die aber etwas vollkommen Unterschiedliches bedeuten. Das eine ist das Totenreich, die Zeitspanne, der Ort, wenn ein Mensch gestorben ist, nicht bei Gott ist, aber auf Vollendung wartet. Und das andere ist ein Ausdruck für Hölle, für ewiges Verderben, für nicht mehr sein, Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Das Totenreich, dieser Warteraum auf die Zukunft, diese Wartezeit, in der noch keine Entscheidung gefallen ist, wie es weitergehen wird. Und da, wo die Entscheidung gefallen ist, bei einem letzten Gericht. Weil davon spricht die Bibel, bevor Himmel und Erde erneuert werden und vollendet werden, wird es ein letztes Gericht geben. Und am Ende dieser Zeit, in diesem letzten Gericht, wird Gott die Spreu vom Weizen trennen. Alles, was in sein Reich gehört, in seinen Himmel gehört, das wird bleiben. Alles, was Gott gut findet, das hat Ewigkeit. Da, wo Barmherzigkeit geschehen ist, das wird bleiben. Daran wird man sich auch erinnern, auch im Himmel. Alle Versöhnung, die geschehen ist, die wird bleiben. Aller Friede, aller Gerechtigkeit. Da ist der Same des Reiches Gottes aufgegangen. Er hat Frucht gebracht. Das gehört zu Gott. Und alles, was nicht zu Gott gehört, was in seinen Augen nicht gut ist, das wird keinen Bestand haben. Das wird vergehen, weil er nicht möchte, dass es in sein ewiges Reich hineinkommt, dass dieses Reich wieder neu infiziert wird. Aller Hass hat dort keinen Platz. Aller Neid, aller Widerstand gegen Gott, alle üblen Gedanken, alles Lebensfeindliche hat dort keinen Platz. Deswegen Gericht. Es findet ein Ende. Es gehört nicht zu Gott. Alle Sünde nicht, der Tod nicht, alles Satanische nicht, alles Böse nicht. Es hat keinen Platz im Reich Gottes. Es ist wie Spreu, die dann weggeweht wird vom Wind. Das hat im Himmel nichts zu suchen. Mein Computer war mal so verseucht mit Viren, dass ich nur eine Rettung hatte, meinen Sohn. Und er hat gesagt, da hilft gar nichts mehr, man muss das Ding neu aufsetzen. Und alle guten Daten waren gesichert. Und dann wurde der Computer vollkommen gelöscht. Und all das, was an guten Daten war und die Programme, wurde neu aufgespielt. Und dann war er virenfrei. Die Viren des Bösen haben im Himmel keine Chance mehr. Vorher setzt Gott alles neu auf. Das ist Gericht. Dass alles, was nicht zu Gott passt und nicht in den Himmel passt, dort auch nicht hineinkommt. Das ist Hölle. Es verbrennt wie Stroh, sagt die Bibel in Bildern. Oder in der Offenbarung des Johannes, in diesem Bibeltext, wird vom zweiten Tod gesprochen. Ein endgültiges Nicht-mehr-Sein. Es hat keine Existenz mehr. Und wo Gott nicht ist, da ist nichts. Er ist der Gott des Lebens. Und auch wir Menschen kommen mit unserem ganzen Leben in dieses letzte Gericht. Und das ist die letzte Bilanz unseres Lebens. Ich habe vorhin von der Gewissheit gesprochen, derjenigen, die auf die Gnade Jesu Christi vertrauen. Und die gilt in diesem Gericht. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern wir wissen, ich bin freigesprochen. Ich bin begnadigt. Die Sünde und das Böse ist vergangen in meinem Leben, das Gute bleibt, was Gott in meinem Leben getan hat. Als Seelsorger werde ich immer und immer wieder gefragt, und deswegen mache ich das heute auch zum Thema in dieser Predigt. Was ist mit Menschen, die diese Vergebung Jesu in ihrem Leben nicht kennengelernt haben? Und mancher denkt dabei ganz persönlich an einen Verwandten, an einen Freund, Menschen, die die Erlösung von ihrer Sünde und Gottes Gnade nicht erfahren haben. Was ist mit ihnen? Mancher fragt das zweifelnd, mancher auch ängstlich, mit Sorge, mancher auch mit einem Vorwurf, das ist doch ungerecht. Jesus gibt darauf eine Antwort. Und er veranschaulicht das so klar, dass diese Antwort unmissverständlich ist. Ich möchte uns aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 35 lesen. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Jesus kommt und der ganze himmlische Welt mit ihm. Er ist der Menschensohn, den Daniel vorhergesagt hat, der Weltenrichter. Er ist vom Glanz umgeben und er setzt sich auf den Thron. Der Sohn Gottes, der Gekreuzigte. Er ist nun Herr über alles. Und dann heißt es, vor ihm erscheinen alle Völker. Alle Völker, alle Menschen. Da erscheint dein Nachbar und da erscheint ein Buddhist aus Indonesien und ein Muslim aus der Türkei, ein Atheist aus Frankreich. Und so könnten wir weitermachen. Albert Einstein, der Kaiser Nero, Daniel Craig und wie sie alle heißen. Auch alle Menschen, die mit Kirche und Glauben nichts zu tun haben, werden erscheinen vor ihm. Menschen aus allen Völkern, allen Religionen, allen Zeitaltern der Geschichte. Jeder Mensch, an den du jetzt denkst, wird vor ihm erscheinen. Verstorbene und Lebende. Und schauen und hören wir einmal, was Jesus dann tut und was er sagt. Hier heißt es, er wird unterscheiden. Da gebraucht Jesus ein so einfaches Bild, das konnte jeder damals verstehen und heute verstehen. Ein Hirte damals hatte keine Probleme, Schafe von Ziegen zu unterscheiden. Die wenigsten von uns heute auch. Und er stellt die Schafe auf die rechte Seite und die Ziegen auf die linke Seite. Jesus kann unterscheiden, wer zu ihm gehört und wer nicht, und wer in sein Reich gehört und wer nicht. Kannst du Menschen gerecht beurteilen? Du kannst ihnen nicht ins Herz gucken. Du kannst niemanden gerecht beurteilen. Ich kann mich selbst noch nicht mal gerecht beurteilen. Manchmal bin ich mir unsicher, ob ich das Richtige tue oder das Falsche. Wenn ich an das denke, was ich versäumt habe, ich kann keine Bilanz ziehen in meinem Leben. Wie auf einer Waage. Oder letztlich sagen, ich bin doch gerecht. Entscheidend ist nicht, wie du dich selbst beurteilst. Und erst recht ist nicht entscheidend, wie andere Menschen dich beurteilen. Entscheidend ist, wie Jesus, Gott selbst, der alles kennt in deinem Leben, die Schattenseiten und die guten Seiten, die Schuld und das, was dir gut gelungen ist im Leben, der dich kennt mit deiner ganzen Geschichte, entscheidend ist, wie er dein Leben und dich beurteilt. Und das wird am Ende so sein. Und er wird vollkommen gerecht beurteilen. Das kann kein irdisches Gericht. Das kann nur Gott gerecht beurteilen. Und so setzt sich Jesus hier auf den Thron und spricht das Urteil über jeden Menschen. Und er sagt zu denen rechts von ihm: Kommt her, ihr gesegneten Kinder meines Vaters im Himmel. Ihr seid Erben des Reiches Gottes. Und dieses Erbe wartet schon so lange auf euch. Jetzt hört zu. Er sagt das nicht zu seinen Jüngern. Er sagt das zu Menschen aus allen Völkern, aus allen Religionen, mit unterschiedlichster Weltanschauung. Vorher gibt es einige Texte, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Hier geht es um alle Menschen, ohne Ausnahme. Ich höre in diesen Worten die Freude Jesu, endlich, endlich kommst du bei mir an. Endlich kommt ein Mensch im Haus des himmlischen Vaters an, der diesen himmlischen Vater auf dieser Erde nicht kennengelernt hat, der nichts von ihm wusste. Vielleicht hat er nach Gott gesucht, vielleicht aber auch nicht. Darüber nachgedacht, sich vielleicht den Kopf zergrübelt, wie das mit Gott ist. Vielleicht in seiner eigenen Religion gesucht, gebetet. Aber er kannte den Vater Jesu Christi nicht und Jesus nicht. Und nun ist er tot und dann kommt dieses letzte Gericht, von dem Jesus spricht. Und da sagt Jesus: Endlich bist du angekommen. Nach einer langen Reise, wo du nicht gefunden hast. Kommt, sagt Jesus, all ihr verlorenen und verirrten Töchter und Söhne Gottes, kommt in die Arme des Vaters im Himmel. Ihr seid geliebt von Anbeginn der Welt und dieses Erbe wartet auf euch schon seit Anbeginn der Welt. Ihr seid Gesegnete. Und dann sagt Jesus vollkommen überraschende Worte, unerwartete Worte zu diesen Menschen. Und ich lese uns einige Verse weiter, Vers 35 bis 46. Er sagt: Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten ihn fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Satan und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Da ist eine Frau, die sich aufopfernd um ihre kranke Schwester gekümmert hat. Über jedes Maß hinaus. Und Jesus sagt, ich kenne dieses Leiden. Er leidet mit dieser leidenden Schwester und sagt, sie war auch meine Schwester. Und was du ihr getan hast, das hast du mir getan. Das hat mir gut getan. Und da ist vielleicht ein türkischer Muslim, der in einem der Flüchtlingscamps Kleidung bringt. Und Jesus sagt jetzt zu ihm, das hast du mir getan. Der Jesus, an den du nicht so glauben konntest, als den Sohn Gottes, den du nicht kanntest. Du hast mir Gutes getan und ich hab's nicht vergessen. Jesus freut sich über jeden Einzelnen, den er dann einladen kann in das Reich Gottes und wo er sagt, es wartet schon auf dich. Es tut Gott gut, wenn einem seiner geliebten Menschen Gutes getan wird. Und was geschieht hier? Diese Menschen sind alle vollkommen überrascht. Sie kannten ja Jesus nicht. Sie halten sich nicht für gerecht. Sie bilden sich nichts darauf ein. Sie erwarten keinen Lohn. Aber jetzt erfahren sie die Gnade Gottes. Das sind keine guten Menschen in dem Sinne, dass da keine Schuld in ihrem Leben wäre. Dass sie nichts falsch gemacht haben. Auch für sie ist Jesus gestorben. Und jetzt begnadigt er sie und spricht sie frei auch von ihrer Schuld. Und da erkennen sie Jesus, den gekreuzigten Erlöser, den Auferstandenen. Und er erfreut sich, dass sie nun endlich zu Hause sind. Mancher hat damit vielleicht ein Problem. Aber sollten wir, die wir die Gnade Gottes kennengelernt haben, ein Problem damit haben, wenn Jesus jemanden ganz zum Schluss begnadigt? Ich freue mich über die Gnade Gottes in meinem Leben. Was für ein Glück habe ich, dass ich ihn so früh kennengelernt habe, sogar schon als Kind. Was für ein Glück hast du, wenn du Jesus kennst und ihn angenommen hast und erfahren hast, was Vergebung bedeutet. Dass du den Himmel nicht verdient hast, sondern dass du abhängig bist von seiner Gnade. Was für ein Glück hast du? Ich bin so froh, Jesus nachzufolgen, der so gnädig mit Menschen umgeht und barmherzig mit den Leidenden, sich sogar identifiziert mit denen, die leiden auf dieser Erde, so ist der Gekreuzigte. Und der so gnädig ist mit denen, die ihn nicht kennengelernt haben auf dieser Erde. Und ich weiß, dass er alles weiß. Und dass er an diesem Punkt jeden gerecht beurteilen wird. Er wird keinen Fehler machen. Und am Ende wird seine Gnade und seine Gerechtigkeit stehen. Und dann spricht Jesus auch von denen, und das ist hart zu hören, die die Not ihrer Mitmenschen übersehen haben, die sich nur um sich selbst gekümmert haben. Und wo Jesus sagt, du hast mir nichts Gutes getan, sondern mich missachtet, meine Not nicht gesehen. Vielleicht sogar noch Menschen ausgebeutet, unterdrückt, Angst und Schrecken verbreitet. All das hat keinen Platz im Reich Gottes. Auch nicht in meinem Himmel. Das ist eine bittere Bilanz. Uns steht kein Urteil über irgendeinen Menschen zu, sagt Jesus. Urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Aber das macht mich froh, zu wissen, dass er die Herzen von Menschen kennt, das Leben von Menschen kennt, dass seine Urteile gerecht sind, dass er keinen ungerecht beurteilen wird. Das glaube ich ihm, so habe ich ihn kennengelernt. Und wenn dich Gedanken quälen über einen anderen Menschen, wo verbringt er seine Ewigkeit? Dann möchte ich dir sagen, triff kein Urteil. Du weißt auch nicht, was in der letzten Minute oder Sekunde seines Lebens zwischen ihm und seinem Gott passiert ist. Oder im Geheimen schon ein oder zwei Jahre vorher oder wann auch immer. Das weißt du alles nicht. Von daher zersorge dich nicht damit. Sondern du hast die Gnade Jesu Christi erfahren und vertraue den Menschen, um den du dich sorgst, ihm an und seiner Liebe und Gnade. Wenn du schon so viel Liebe für diesen Menschen hast, seine Liebe übersteigt doch deine bei Weitem. Wenn du schon so gnädig mit einem anderen umgehen möchtest, seine Gnade übersteigt doch deine Gnade bei Weitem. Wenn du Gerechtigkeit möchtest, seine Gerechtigkeit übersteigt doch alles, was wir Menschen an Gerechtigkeit verwirklichen können, bei Weitem. Deswegen habe ich es mir zu einer Praxis gemacht, Menschen, bei denen ich nicht froh sagen kann, weil sie das selbst bekennen und ihr Leben davon Zeugnis gibt, dass sie zu Jesus gehören. Deswegen vertraue ich sie einfach Gott an und sage, du weißt, was sein wird. Ich gebe sie in deine Hand, da sind sie am besten aufgehoben. Auch ihre Zukunft ist da am besten aufgehoben. Du wirst überrascht sein, wen du im Himmel alles wieder triffst. Amen.